Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Quanten in der Industrie. Mein Name ist Robert Weber und in Linz sitzt der Johannes Kofler. Hallo Johannes, grüß dich.
Hallo Robert.
So, wir haben uns wieder einen Gast eingeladen und wir schalten diesmal nicht nach Innsbruck, sondern wir schalten heute nach Wien und dort ist uns zugeschaltet der Rupert Ursin. Hallo Rupert, willkommen im Podcast.
Hallo, schönen Nachmittag.
Johannes, wir machen so eine ganz kurze Compliance-Geschichte. Ihr kennt euch schon ganz schön lange und habt viel miteinander erlebt, oder Johannes?
Genau. Als ich junger Dissertant in Wien war, war der Rupert, glaube ich, schon Postdoc und Gruppenleiter dann für die Freespace-Experimente und wir haben über fast ein Jahrzehnt auch miteinander geforscht und publiziert. Ja, wir kennen uns schon wirklich lange.
Klingt, wenn wir alt geworden wären.
Ja, das klingt, als ob wir ziemlich alt geworden sind. Der eine hat weiter mit Quanten gemacht, der andere macht jetzt Podcast. So trennen sich dann die Wege, Johannes.
Genau.
Lass uns, Rupert, bevor wir anfangen, magst du dich in 2, 3 Sätzen bitte vorstellen? Wer bist du, was machst du und wann hattest du das erste Mal Berührung mit dem Thema Quanten?
Boah, das weiß ich nicht mehr, das ist Jahrzehnte her. Ich bin ja über 50. Ich habe jetzt
hast du schon vergessen dann? Fängt da so eine leichte Demenz ein?
Wahrscheinlich, ja. Ich habe 20 Jahre in der Wissenschaft zugebracht, war Wissenschaftler, wie man halt Wissenschaftler sein kann, mit einer permanenten Position an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und habe erst vor, glaube ich, muss ich nachrechnen, vor 4 Jahren, glaube ich, das komplett an den Nagel gehangen und habe mehrere Firmen mittlerweile gegründet und bin jetzt Fulltime-Entrepreneur, wenn man so sagt.
Fulltime-Entrepreneur. Wie wird man vom Wissenschaftler zum Entrepreneur?
Das habe ich, versuche ich auch herauszufinden seither. Wo der genaue Unterschied liegt, weiß ich nicht. Ich kann aber sagen, dass ich nicht intelligent genug für beides bin und mich daher für eines entscheiden musste. Und der grundlegende Gedanke war, dass mir weder Kunden noch Investoren und schon gar keine Mitarbeiter vertrauen können, wenn ich ein Safety-Netz habe, das sie nicht haben.
Aha, okay. Sehr gut. Wann hattest du die erste Berührung mit Quanten? Überleg nochmal, was war das? Wo hast du das erste Mal gedacht, boah, da kommt was, das ist interessant?
Ich habe vor Jahrzehnten mittlerweile ein Praktikum bei dem neuen Professor Anton Zeilinger, der war damals ganz neu aus Innsbruck nach Wien übersiedelt, musste man Praktika machen und da war habe ich im Praktikum damals bei dem Postdoc Gregor Weiß, der jetzt Professor in Innsbruck ist und ein guter Freund, ein Praktikum gemacht und ich weiß noch ziemlich genau, dass ich da im dunklen Labor mit so Polarisationsfiltern rumgespielt habe. Und irgendwann draufgekommen bin, dass das wirklich so verrückt ist, wie im Lehrbuch steht. Also die Natur ist tatsächlich, das ist jetzt keine Philosophie, das ist nichts, was man sich irgendwie herleiten kann, sondern das ist tatsächlich, ergibt das so keinen Sinn. Die Natur verhält sich tatsächlich so. An dem Moment kann ich mich ziemlich genau erinnern.
Und dann war dir schon klar, du machst da Forschung und Unternehmertum ist dann irgendwann daraus entstanden? Oder wie ist dieses Unternehmertum dazu gekommen?
Das sind sehr große, ja, das sind jetzt wirklich immer Jahrzehnte zwischen diesen Fragen. Also damals waren das philosophische Fragen, der Johannes und ich, in nächtelangen Diskussionen, wenn du dich erinnerst, was ist Realität, was ist Lokalität und wie kann man das eine und wie kann man das andere experimentell untersuchen und wie kann man das eine und gegen das andere ausspielen und Bell-Experimente und platonische Sichtweise auf die Welt und deren Wirklichkeit und so weiter und so fort. Das waren hochphilosophische Fragen und das war schon klar irgendwie, also spätestens seit den 80er Jahren war es ja klar, dass das Feld schon eine Anwendung auch hat, nicht nur ein Gedankenexperiment ist. Das sagen übrigens die englisch sprechenden Leute heute immer noch, Gedankenexperiment, da gibt es gar keine Übersetzung. Es ist als derart unrealistisch angesehen gewesen, dass das so eine rein, wie sagt man, geistige Vorstellung war, wie man das jetzt machen könnte. Dass wir dann wirklich Experimente gemacht haben damals, war schon nicht abzusehen. Und dass das jetzt ein wirklicher Business Case ist. Ich meine, wir sind eine Firma mit kleinem, aber doch mit einem Profit. Wir haben Investoren, wir haben eine Bilanz, wir haben ein Konto.
Ja, ich hoffe, dass ihr das alles habt. So.
Eine ganz normale Firma, ja. Das damals absolut und komplett, also wenn man dir das jemand erzählt hätte, das hätte ich mir überhaupt nicht vorstellen können. Und dass das alles in einem relativ kurzen, also so alt bin ich jetzt, ich und der Johannes auch, sondern wieder nicht, dass das jetzt alles in so einem kurzen Menschenleben passiert, ist für mich immer noch fast unglaublich.
Womit macht ihr denn euren Profit?
Das sagen wir nicht. naja, also es ist so. Es ist so, es gibt am Markt eine Nachfrage von den Institutionen, aber auch von privater Industrie. Das ist schon die große Industrie, aber es ist die Industrie. Und wir haben in Österreich, speziell was die Quantenkryptographie betrifft, wir Wiener ein Alleinstellungsmerkmal, weil wir einfach technisch am weitesten entwickelt sind, weil wir halt auch schon am längsten in dem Fach forschen. Die Firma ist noch nicht so alt, also die älteste Firma, die wir hier gegründet haben, die ist 2017 gegründet worden, die Quantum Technology Laboratories, die sich mit Satellitenkommunikation auseinandersetzt. Da gibt es Firmen, die älter sind, aber die mussten das quasi in der kleinen Firma forschen. Wir konnten das sozusagen an der ÖRW in den Labors die Technologie sehr weit bringen. Und wir hatten viele Chancen, wirklich tolle Sachen zu machen. Reale Downlinks von realen Satelliten zu realen Bodenstationen über reale Freespace, optische Freiraumstrecken.
Also es wird Geld verdient.
So wird Geld verdient, weil wir dieses Alleinstellungsmerkmal haben und noch haben. Wir sind da schon sehr viel weiter als die Konkurrenz technisch. Aber wir sind in einem kleinen Land, wir sind nicht in der NATO. Wir haben im Gegensatz zu unserer Konkurrenz eine massive Inflation. Und diese Quantentechnologie ist noch Handarbeit. Das ist, wir haben also hier keine Roboter, Fließbänder, die das irgendwie zusammenschweißen. Also der Wirtschaftsstandort Österreich leistet sich jetzt in der kritischen Situation ein paar Schnitzer, die nicht leicht auszuhalten sind.
Also das Appell an die Politik machen wir am Ende nochmal. Ich will nochmal den Johannes nochmal kurz reinholen.
Genau. Etwas ausholen, Rupert, und vielleicht kannst du unseren ZuhörerInnen kurz erklären, wie Quantum Key Distribution funktioniert. Also der Robert und ich haben das in der ersten Folge kurz einmal durchgesprochen, aber eine kleine Wiederholung wäre sicher nicht schlecht. Also welches Problem wird gelöst und wie?
Also in der Industrie gibt es immer das Problem, wie kriege ich Daten von A nach B? Wie kann ich Daten so übertragen, dass die kein Dritter abhören kann? Die meisten Verbindungen sind heutzutage über optische Glasfasern, die über öffentliche Grundstücke laufen, entlang der Autobahnen, entlang der ÖBB-Gleise oder Deutsche Bahngleise oder Schweizer Bahngleise.
Deutsche Glasfasernetze, Glasfaser ist nichts. Ja.
Diese Glasfasernetze sind extrem verbreitet und über diese Glasfasern werden die Daten übertragen mit einem Schlüssel, verschlüsselt, Bit für Bit verschlüsselt. Und dieser Algorithmus, mit dem man diese Daten heutzutage verschlüsselt, noch verschlüsselt, sind von einem Quantencomputer relativ leicht lösbar. Das heißt dechiffrierbar. Man kann mit einem Quantencomputer, wenn man nur ganz wenig Daten davon hat, sehr, 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 sehr viel über die Daten, über diesen Datenstrom
aussagen. Sind wir da schon?
Ja, diese Frage stelle ich mir als Firma nicht, sondern es ist einfach so, dass die Kunden dieses Problem erkannt haben und das Problem gelöst haben wollen. Es ist heute in der Zeitung, können Sie einfach nachlesen, dass da der Bankenregulierungsverband europäisch sozusagen von ihren Banken Konzepte verlangt, was man tut, wenn es einen Quantencomputer gibt. Das ist eine rein akademische Frage, gibt es oder gibt es nicht?
Vor allem gibt es da zwei Dinge ja zu bedenken. Erstens, wie lange will ich, dass meine heutige Nachricht später noch geheim ist?
Ja, genau.
Die muss ja vielleicht viele Jahre noch geheim bleiben. Und zweitens, wie lange ist der Vorlaufzeiten, ich brauche für die neue Technologie? Und beides muss man eigentlich aufaddieren. Das heißt, selbst wenn ein Quantencomputer 10 oder 15 Jahre oder vielleicht sogar 20 in der Zukunft wäre bei Shor's Algorithmus mit 1000 Bitlänge oder so, selbst dann gibt es ein gewisses Incentive, früher tätig zu werden und nicht erst, wenn es schon wirklich passiert, weil dann ist es zu spät.
Ja, und man weiß nicht, wer was tut. Man weiß ja nicht, wenn jemand einen Quantencomputer entwickelt hat, wird er das laut sagen, dass er einen hat, oder wird er das nicht laut sagen? Und das ist ja alles nicht relevant. Also das ist nicht das, wie meine Kunden auf dieses Problemfeld reagieren. Gar nicht. Mhm.
Sondern was tun die? Die rufen bei euch an und wollen was?
Die rufen bei uns und bei der Konkurrenz. Es gibt viel Konkurrenz. Es gibt in ganz Europa, also ich sage mal 10, 15 Firmen. Das ist übrigens eine europäische Domäne, über das können wir auch später noch reden. Das 10, 15 Firmen, die sozusagen ihre Produkte und Dienstleistungen auf diesem Markt anbieten. Was wir herstellen, sind Geräte. Also wir sind ein Hardwarehersteller. Das ist kein Software-System. Das ist kein Software, das man jetzt irgendwo auf einen Router draufspielt und dann funktioniert es. Sondern nein, es ist Hardware. Man muss wirklich große, schwere Hardware, die Kilowatt an Power verbraucht, in sein Datenzentrum stellen und in das andere Datenzentrum, wo man hin die sicheren Daten übertragen will, auch ein großes, schweres Gerät. Und die Glasfaser, die dann dazwischen verwendet wird, die ist tatsächlich dann abhörsicher. Die ist dann, wie man sagt, quantum safe.
Wie geht das? Erklär das mal bitte.
Diese Quantenzustände, die haben diese Eigenschaft, dass die intuitive Art und Weise, wie man das verstehen kann, ist, dass diese Quantenzustände derart fragil sind. Und wir reden von einzelnen Quanten, die wir ertragen, also keine richtigen Lichtpulse, sondern wirklich das kleinstmögliche Energiequäntchen, das kleinstmögliche Energieteilchen, also das Lichtquant, dass jedwede Messung, jedwede Abhör, jedwede Hackerattacke das System, dieses Quantensystem ändert. Und diese Änderung des Quantensystems kann nachgewiesen werden. Es ist also nicht mehr so, wie das früher in der ETV war, wo man wahnsinnig viele Gegenmaßnahmen ergreifen muss, um sozusagen die Mauer höher bauen und die Leiter wieder höher bauen muss und nicht diese
das ewige Wettrennen. Ja, genau. Ja.
Sondern man nimmt, wenn man sich Quantenkryptographie ein Gerät quasi kauft, dann nimmt man sich aus diesem Race heraus. Das ist dann tatsächlich quantensicher. Es ist überprüfbar sicher. Das sind die ganzen RSA-Algorithmen, die es gibt nicht. Auch diese PQC-Algorithmen, ich weiß nicht, ob wir das auch noch diskutieren wollen.
Gibt mal später drauf, ja.
Methoden, darüber nachzudenken, da gibt es keine überprüfbare Methode. Das ist bei der Quantenkryptographie anders. Der Nachteil der Quantenkryptographie ist, wenn man so will, dass es jetzt um Physical Security geht. Also wir sind psychologisch viel näher an demjenigen, der quasi, ich sag mal, eine Schranke herstellt. Nicht? Eine Schranke bei einer Garage, das geht auf und zu und dann ist das quasi eine, kann man zufahren oder nicht zufahren in die Autogarage. So sind wir Quantenkryptographen auch. Also wir stellen quasi tatsächlich ein neues System in ein Datensystem, mit dem dann bitweise mit einem XOR, das ist gar keine richtige Kryptographie mehr. Also wenn man das jetzt einem Kryptografen, einem Mathematiker erklärt, dann haben die oft da die Schwierigkeiten, weil es keine komplizierte mathematische Funktion ist. Im Gegenteil, gar nicht.
Genau, also vielleicht, wenn ich da ganz kurz das zusammenfassen darf. Also die Quantenkryptographie ist eigentlich ein Quantum Key Distribution Verfahren. Also man verwendet verschränkte Lichtteilchen, verschränkte Photonen, schickt von jedem Paar ein Photon an den einen Ort und das andere Photon an den anderen Ort. Die Parteien nennt man üblicherweise Alice und Bob und die messen diese Paare dann. Und dadurch können sie einen identischen, sicheren Schlüssel herstellen, weil die Messergebnisse quasi gleich sind. Gleichzeitig können sie aber jede Form von Attacke, wo jemand versuchen wird, Photonen abzuzweigen oder ähnliche Dinge zu machen, würden sie feststellen, indem bestimmte Bedingungen nicht mehr erfüllt sind, die sie in ihren Messergebnissen sehen. Am Schluss haben sie also dann einen sicheren Bitschlüssel, der für jeden gleich ist und den niemand anderen kennen kann. Das ist also der Quantenschlüssel wurde verteilt und damit ist die Quantenphysik auch fertig. Die Kryptographie, die dann verwendet wird, ist ein ganz einfaches, klassisches, sogenanntes One-Time-Pad. Den Schlüssel darf man dann auch nur einmal verwenden. Der muss mindestens so lang sein wie die Nachricht selber. Aber das Kryptographie-Protokoll selber ist 100 Jahre alt und bewiesenermaßen sicher, klassisch und einfach. Die Quantenmechanik leistet diese Verteilung des Schlüssels, nicht die Kryptographie selber quasi. Okay. Die ist simpel und klassisch drauf.
Jetzt hast du gerade gesagt, Rupert, dass ihr was besser könnt, was der Wettbewerb kann. Was kann man denn da besser machen als der Wettbewerb?
Speed kills. Wir können das mit extrem hohen Datenraten machen, viel, viel höher. Wir können das zu einem Preis machen, von dem die Konkurrenz nur träumen kann, weil der so wahnsinnig effizient ist. Das Total Cost of Ownership dieser Systeme bei uns ist um Größenordnungen kleiner wie bei der Konkurrenz. Und last but not least, und das ist wirklich ein Alleinstellungsmerkmal, können wir ganze Netzwerke bauen. Die Netzwerkkosten skalieren viel, viel günstiger wie bei der Konkurrenz.
Kannst du was sagen zu den Datenraten und Distanzen, die ihr schafft in zum Beispiel Glasfasernetzen?
Also in Glasfasernetzen, wir können die maximale Reichweite, die unsere Systeme schaffen, sind ungefähr über Fasern, sind 300 Kilometer. Und da können wir ungefähr 10 Bit die Sekunde mit so einem AES 256 Key pro Minute machen. Ja. Also das ist jetzt quasi das ist nicht das, was der Johannes vorher gesagt hat mit dem One-Time-Pad. Dann werden schon Keys öfter verwendet. Aber einmal die Minute ist ein riesiger Fortschritt. Unendlich groß können wir das machen. Also das ist in der Quantenkryptographie auch wichtig zu verstehen. Es ist nur, der wiederholt sich nie wieder. Und von einem Pre-Shared Key aus können wir immer wieder diese Schlüssel generieren.
Mhm. Und du hast ja auch Satelliten schon erzählt.
Genau, bei Satelliten ist es ungefähr so, dass ein Downlink von einem Satelliten in 400, 500 Kilometer Höhe ungefähr 30 dB Loss macht. Und da machen wir ungefähr 50 Kilobit die Sekunde mit einer Bodenstation. Also das sind die Datenraten, die heutzutage möglich sind. Und da sind wir nicht weit vom physikalischen Limit weg. Also wenn ich sage physikalisches Limit, dann zählen schon Dinge wie Kohärenzlängen von Photonen und so weiter. Also das wird die Menschheit zu einem vernünftigen Preis nicht mehr vertausendfachen können.
Jetzt hast du gerade gesagt, dass das eine europäische Domäne ist. Warum ist das eine europäische Domäne?
Ja, das ist eine philosophische Frage. Es ist einfach so, dass die Europäische Union früh diese Dinge gefördert hat. Es ist auch in der europäischen Forschungslandschaft der nationalen Mitgliedstaaten eigentlich immer so gewesen, dass diese Quantenforschung gepusht wurde, finanziert wurde von den Forschungsagenturen und in den USA nicht. Das hat einfach damit zu tun, meines Erachtens, dass es am Anfang, vor 20 Jahren ganz sicher nur, eine reine philosophische Debatte war und erst sehr, sehr spät eine technologische. Und jetzt ist einfach das Ökosystem in Europa viel, viel, viel größer wie in den USA. Also es gibt in den USA einige wenige an einer Hand abzählbare Gruppen, die quasi auf europäischem Niveau forschen, wie es hier in Europa
am
fast üblich ist.
Am Kryptothema,
auch bei Quantencomputern. Jetzt in der wirtschaftlichen Umsetzung ist es aber schon wieder so, wie das immer war. Also wir Europäer sind ganz vorne mit dabei, wenn es geht, Steuergeld auszugeben. Aber wenn man irgendwie Firmen jetzt dazu enablen will, da wirklich wieder die Wertschöpfung nach Hause zu holen, sind wir Europäer wieder ganz, wie es immer war. Also in den USA entwickeln sich ziemlich schnell ziemlich große Startups, die großen Firmen, allen voran Google, Microsoft, AWS und andere, Honeywell, auch übrigens Firmen, die das gar nicht an den großen Glocke hängen, haben interne Forschungsgruppen, ziemlich groß, ziemlich gut dotiert, die Quantencomputer machen. In meinem Fach, in der Quantenkryptographie, gibt es tatsächlich, ich würde sagen, höchstens ein oder zwei ebenbürtige Konkurrenten zu uns, was ziemlich verwunderlich ist, weil die Volkswirtschaften der USA und Europa vergleichbar groß sind.
Ja. Johannes, wenn ich das so höre, dann hört sich das an, das ist ein marktreifes Produkt. Oder wie schätzt du das ein, Johannes?
Ja, die Frage gebe ich sofort an den Robert weiter. Wie weit seid ihr von großflächigem Einsatz und zielt ihr eher auf Industrie oder auf Regierungseinrichtungen, Forschungseinrichtungen? Wie ist es mit Dual Use? Also wie sehr sind militärische Partner oder Interessenten vorhanden?
Also marktreif, ich würde sagen, das ist marktreif. Das ist ein Produkt, das man jetzt kaufen kann. Es ist ein Produkt, das jetzt quasi von Kunden eingesetzt wird, nicht nur übrigens in Sandbox-Implementationen. Also das sind Implementationen, wo das man da quasi ausprobiert, ob das unter realen Bedingungen auch funktioniert. Nein, auch für operativen Einsatz. Ja, auch im militärischen Bereich haben wir Kunden, die das von uns einkaufen, erste Testaufbauten machen, was ziemlich, würde ich sagen, herausragend ist, weil wir ja erst mit diesen Faserprodukten seit 2,5 Jahren am Markt sind. Also marktreif ist es tatsächlich jetzt. Unsere Auftragsbücher sind ziemlich gut gefüllt. Wir mussten übrigens Investoren suchen mitten in der Wirtschaftskrise. Im Investorbereich ist es eine dramatische Wirtschaftskrise. Also die sehen wir sozusagen auf der Straße hier noch nicht so. Ich würde sagen, noch nicht so. Aber das ist im Investorsbereich ist das seit Jahren schon dramatisch. Und in dem Bereich haben wir sogar geschafft, dieses Geld aufzustellen. Warum? Weil das ein Zukunftsthema ist. Also wir haben das nicht nur einmal von Investoren gehört, dass die sich sozusagen hier gut aufgehoben, gut identifizieren können mit dem Produkt, weil es ein Produkt der Zukunft ist. Es ist jetzt nicht irgendwie, ich mache T-Shirt-Produktion wieder um 2% billiger. Es ist nicht eine Frage, wie ein Lifestyle-Food oder sonst die nächste Milch noch veganer in den Supermarkt bringt. Nein, das ist ein weltweites gesellschaftliches Problem. Und so sehen wir das übrigens. Also diese Quantenrevolution, die wir Wissenschaftler, der Johannes und ich, vor 20 Jahren damals geredet haben, die ist jetzt tatsächlich am Rollen. Und dieses Argument, ja, ein Quantencomputer kommt, der wird früher oder später die klassische Kommunikation auf den Kopf stellen. Das trifft jetzt nicht nur uns Europäer und nicht nur uns Wiener hier, nein, das trifft auch den afrikanischen Kontinent. Das betrifft ganz Asien. Wir sprechen mit Kunden innerhalb und außerhalb Europas. Die Kunden, die jetzt am allerwichtigsten sind, die unsere Prime-Targets sind, ist die sogenannte kritische Infrastruktur. Was ist eine kritische Infrastruktur? Eine kritische Infrastruktur ist zum Beispiel ein Stromhersteller. Ein Stromhersteller ist also eine Firma, die stellt Strom her, die kriegt eine Lizenz vom Staat, das herzustellen. Aber mit dieser Lizenz kommt auch eine Pflicht hinzu, nämlich diesen Strom auch herzustellen. Weil der Stromhersteller, das weiß jetzt jeder Physiker aus dem Lehrbuch, der kann nicht einfach aufhören, Strom herzustellen, um den Preis nach oben zu treiben. Da funktioniert der Markt so nicht. Sondern deswegen hat auch ein Verbund, der diese Hochspeicher in Tirol zum Beispiel betreibt, zwei Probleme, wenn ein Hackerangriff hat. Erstens einmal bleibt dieses Kraftwerk stehen, weil der Hacker da ist, dass das Kraftwerk abgeschaltet hat. Das destabilisiert ein europäisches Netzwerk. Und der Verbund kann in dem Moment kein Geld mehr verdienen, einfach weil das Kraftwerk nicht läuft. Aber zweitens, und das ist jetzt der wichtige Punkt, der hat ein zweites Problem, er bricht das Gesetz. Er muss. Genauso der Financial Sektor, eine Bank muss ihre Geschäfte anbieten. Eine Bank kann nicht einfach sagen, so, wir machen jetzt irgendwie hier Feiertag, wir möchten nicht, sondern es steht im Gesetz, dass eine Bank das muss. Also eine Bank, die angegriffen wird, hat auch diese zwei ganz berühmten Probleme. Oder wie heißt dieses, kann ich mir nicht merken, in Deutschland gibt es dieses Amt, dieses Hartz IV auszahlt. Wie heißt das nochmal?
Die Arbeitsagentur.
Die Arbeitsagentur.
Hartz IV gibt es bei uns gar nicht. Bei uns heißt das jetzt Bürgergeld.
Entschuldigung, die das Bürgergeld auszahlen.
Bürgergeld.
Die, wenn man mit denen, mit dem IT.
Das ist viel kritischer als Strom und Banken. Hauptsache, das Bürgergeld kommt.
Das ist denen das ist tatsächlich im Gesetz so vorgeschrieben. Die haben eine höhere Sicherheitsstufe als das deutsche Militär. Warum? Weil wenn das deutsche Militär 24 Stunden keine Kommunikation hat, dann ist es quasi für die Bundesrepublik ein großes Problem, aber tragbar. Aber wenn dieses Amt, dieses Bürgergeld 24 Stunden zu spät auszahlt, dann kann man sich vorstellen, was sich auf den Straßen dann abspielen würde. Also man sieht, dass sozusagen die IT-Infrastruktur, und das ist jetzt B2B at its best, wollte man so haben.
Und Rupert, darf ich da einhaken? Glaubst du, dass bei so kritischer Infrastruktur der reine ökonomische Druck oder beziehungsweise die Benefits von Quantenkryptographie ausreichend sind, dass die umsteigen? Oder gibt es, weiß ich nicht, Überlegungen, Bestrebungen, dass das regulatorisch gemacht werden soll?
Ja, es wird bereits regulatorisch gemacht. Der Bankenverband verlangt von ihren Mitgliedern ein Konzept vorzulegen. Es gehört ganz normal zum Jahresaudit einer Bank dazu, auch für Quanten ein entsprechendes Konzept vorzulegen. Ja, die Regulatorien greifen. Das wird auch im Transportation-Bereich, hören wir das, dass das sozusagen wichtig werden wird. Da geht es um Eisenbahnen, Autobahnen, Flugsicherung und solche Dinge. Aber auch sozusagen die eigene Überzeugung in diese Richtung, wirklich was zu unternehmen.
Jetzt hattest du, Johannes, ja eine bisschen ketzerische Frage. Ne? Magst du die noch loswerden?
Nein, nicht ketzerisch, weil es mich brennend interessiert, hätte ich noch ein paar Fragen. Genau. Die eine ist, also wir haben ja vorher schon angesprochen, dass alle klassischen Verfahren der Kryptographie letztlich darauf basieren, dass irgendwelche Probleme sehr schwer zu lösen sind auf klassischen Rechnern. Und insbesondere sind da zum Beispiel RSA oder Elliptic Curve Cryptography sind zwei besonders stark über viele Jahrzehnte eingesetzte Verfahren, die in der Tat unsicher sind, sobald es den Quantencomputer gibt. Es gibt aber auch ein ganzes Forschungsfeld in der klassischen Kryptographie, das ist die sogenannte Post-Quantenkryptographie oder Post-Quantum-Kryptographie. Und da geht es darum, dass man klassische Verfahren entwickelt, die auch dann noch sicher sind, wenn es einen Quantencomputer gibt. Wie steht's ihr als quasi Quantensupplier zu diesen Entwicklungen? Ist das eine gewisse Gefahr für euer Businessmodell?
Nein, ganz und gar nicht. Also eine quantensichere Kommunikation ist sozusagen eine Notwendigkeit der Zukunft. Das unterschreibt jetzt wirklich jeder. Und es gibt einfach jetzt verschiedene Sicherheitslevels, auf denen irgendwas wichtig ist. Ich sage immer, wenn ich bei Amazon mein Buch bestelle und das Buch verschwindet oder meine 8 Euro verschwinden, interessiert es weder mich noch Amazon. Und da reicht PQC auch aus. Ich bin übrigens auch froh, dass es PQC gibt, weil auf meinem Handy wird auch PQC Postquantenkryptographie, PQC wird auch auf dem Handy installiert sein, weil mein Handy kann einfach keine Quantenkryptographie machen. Das schließt ein Naturgesetz zwar nicht aus, aber sagen wir, bevor ich in Pension gehe, wird es das nicht geben. Das heißt, PQC,
ja,
ich
werde auch PQC. 50, gell? 50.
Ich war 50, genau. Also ja. In den nächsten 50 Jahren wird es wahrscheinlich, also wette ich, so viel Geld, dass ich das auf meinem Handy nicht installieren wird lassen. Wohingegen diese Quantenkryptographie, das deutlich höhere Sicherheitslevel, ich glaube, das dieser Satz stimmt so wirklich auch jeder zu. Das wird sozusagen auf diesen Backbones, weil ob jetzt Amazon alle Buchsales oder alle Bücher verliert, das ist natürlich was anderes. Das ist geschäftsbedrohend, existenzbedrohend für Amazon. Dort wird Amazon auf dem Backbone, auf dem Hochsicherheits, auf diesem, auf dem Link, wo tatsächlich alle Informationen laufen, abgesichert sein. Also ein Beispiel ist zum Beispiel BioNTech, also ein Pharmakonzern. Ein Pharmakonzern hat eine, ich weiß nicht, eine Formel, eine kleine Datenbank, wo drinnen steht, wie man jetzt das Antibiotikum, wie man jetzt einen Impfstoff macht. Dieses Rezept, lass es 1 Gigabyte groß sein. Das ist überhaupt nicht groß, aber dieses Ding, dieses 1 Gigabyte große Ding, ist mehrere Milliarden wert unter Umständen. Ich weiß es von OpenAI. Ich glaube, das ist der erste. Johannes, du bist der Experte. Die sind auch keine großen Datenmengen, die da produziert werden. Das sind ein paar Gigabyte.
Ein Modell selber, ja, wenn es mal trainiert ist.
Ja. Und dieses Modell, das Modell zu generieren, es zu machen, es zu trainieren, kostet aber sozusagen in Energie und Infrastruktur und dafür was. Zig Milliarden Euro, also dieses Datending ist sozusagen, da ist es dann schon wurscht, ob ich jetzt mir ein Quantenkryptographiegerät kaufe, um das mit einem Backup zu synchronisieren, so dass ich wenigstens 2 Systeme habe, wenn eins abbrennt. Also da sind die Kosten irrelevant. Das ist nicht irgendwas, was so ein Pharmakonzern oder ein AI-Firma sozusagen irgendwo in den Kosten wirklich groß ernst nehmen würde. Die Kosten, die unsere Geräte haben, sind auch nicht jetzt irgendwie extraordinär groß. Aber PQC, und um die Frage zu antworten, sind wir als komplementär. Das ist quasi eine Last-Mile-Implementierung für Handys, für Kunden von Banken, die Zugänge für ihr eigenes Konto brauchen. Da wird es eine massiv wichtige Rolle spielen und spielt das hoffentlich, weil auch ich kann mir kein QKD-Gerät leisten auf meinem Handy.
Du hast ja gerade gesagt Hardware. Baut ihr das da alles in Manufaktur in Wien zusammen oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, wir bauen das alle in Handarbeit, in Manufaktur zusammen. Wir haben einen kleinen Gabelstapler und bauen tatsächlich diese Dinge zusammen. Es ist eine kleine Produktion. Wir haben Produktionsmitarbeiter. Alles in allem sind wir jetzt 80, 85 Leute.
Und du hast diese Investorengeschichte angesprochen. Seid ihr jetzt auch in diesem Train, wenn ich mir AI-Startups angucke, alle 1,5 Jahre eine neue Series fahren, noch eine Series? Ist das da der gleiche Hype-Train, der da fährt bei euch?
Ja, ich zögere ein bisschen, weil die Dynamik eine andere ist. Also im Pharma-Bereich, im Biotech-Bereich, ist es so, dass du den Wert der Firma sehr steigern möchtest als Firmengründer und dann aufgekauft wirst von einem Großen. Das heißt, du verdienst niemals Geld. Ein Biotech-Firma ist niemals, also eine Neugründung, ein Startup ist niemals profitabel. Der kommt im Businessplan das Wort Umsatz gar nicht vor. Das ist überhaupt nicht das Geschäftsmodell von diesen Firmen. Bei Quantenkryptographiefirmen bin ich jetzt nicht ganz sicher, aber die Mehrzahl der Firmen würde ich auch als das einschätzen. Die möchten IP generieren, um dann von den Großen aufgekauft zu werden. Es gibt ein paar andere, wie in Innsbruck, die AQD zum Beispiel, die entwickeln tatsächlich Hardware, und da ist das Geschäftsmodell nicht aufgekauft zu werden. Parity QC, das Gleiche. Das ist ein, nach meinem Gefühl von außen, man kann es natürlich immer nur von außen wissen, was die Gründer da sehen. Ich kenne die Gründer sehr, sehr gut. Johannes und ich.
Hatten wir schon im Podcast, genau.
Das sind sehr gute Freunde von uns. Was tatsächlich jetzt passieren wird, weiß man nicht, aber das ist sozusagen, es sind Firmen, die tatsächlich wachsen wollen. Und wir gehören jetzt auch zu denen. Also wir möchten völlig unösterreichisch eine Firma werden, die hier tatsächlich auch eine Produktion hat, Produktionsstätten im In- und Ausland. Wir möchten, dass das in Europa bleibt. Wir Gründer, wir möchten in Europa bleiben. Wir wollen nicht in die USA gehen. Wenn man mit US-Investoren spricht oder auch Firmen, die dort Firmen gegründet haben, also Investees, dann ist es geradezu lächerlich, wie hier der VC-Market funktioniert. Aber tatsächlich, ja, wir alle paar Jahre werden wir 2, 3 Funding-Runden brauchen, um diese Firma, die Quantenkommunikationsgeräte für die Faser herstellt, sozusagen zu einer profitablen Firma machen zu können. Da braucht man einfach Investorgeld, um die Firma so groß werden zu lassen, dass sie die kritische Masse überschreitet, um groß zu werden. Wir haben aber eine andere Firma gegründet, das ist die vorher angesprochene Quantum Technology Laboratories, die Satellitenkommunikation macht. Das ist die viel ältere Firma, das ist übrigens die viel größere Firma, die hat keinen Investor. Einfach weil da Weltall, wenn man nicht der Elon Musk ist und sich die Rakete auch noch leisten kann, da ist man niemand auf große angewiesen. Dann ist man automatisch im Verbund mit Airbus, Thales, OHB und ESA, auch die Europäische Kommission. Das ist derart schwerfällig und hat eine derart andere Marktdynamik, dass es ganz schwer ist, das einem Investor zu erklären. Bei Faserkommunikation kann man tatsächlich, man glaubt es kaum, beim Headquarter, beim Geschäftsführer, beim Einkäufer anläuten, um denen das einfach zu einfach verkaufen. Also es klingt einfacher, als es jetzt ist. Es ist auch ein bisschen schwieriger, aber tatsächlich kann man den Markt selbst vor sich hertreiben. Das ist im Satellitenmarkt praktisch unmöglich.
Aber ihr seid ja ein Stück weit auch europäische kritische Infrastruktur mit eurer Technologie. Gibt es da auch Bestrebungen, dass man sagt, naja, Rupert, jetzt musst du es nicht da nach Südostasien, das muss jetzt nicht unbedingt sein, da vorhin verkaufen. Gibt es da Einschränkungen für euch?
Ja, für alle Firmen übrigens.
Ja, aber ihr seid ja...
Jede Firma muss um eine Exportkontrollgenehmigung ansuchen. Ja, wenn wir nach Indien verkaufen, haben wir eine Genehmigung.
Genau, aber ist es bei euch besonders kritisch?
Wir gehören zu dieser kleinen, aber feinen Gruppe an Firmen, die nicht einfach ihre Shareholders zu nicht-europäischen Shareholder ändern darf, ja.
Mhm. Okay. Und hat euch das schon mal Probleme bereitet oder ist das bisher noch nie passiert?
Ja, jetzt kann man aus meinem Schweigen ein bisschen
ausschließen,
was von mir.
Du hast ja am Anfang so ein bisschen zu einem Rant angesetzt gegen die Politik. Jetzt hast du nochmal so die Chance am Ende, diesen Rant durchzuziehen. Was stört dich? Was brauchst du in Europa, dass du sagst, jetzt haben wir hier eine Technologie, die ist marktproven, wir haben Produkte, die wir verkaufen können und trotzdem bin ich nicht zufrieden?
Also das hat zwei Seiten. Das eine ist das Makroökonomische. Der österreichische und auch der europäische Steuerzahler hat über viele Jahrzehnte hunderte Millionen. Ich habe die Zahl leider nicht recherchiert, aber das sind hunderte, wenn nicht Milliarden investiert an Zwangssteuern übrigens, das muss man auch immer sagen, um das der Wissenschaft zu geben, um diese Forschungen zu ermöglichen, die der Johannes und ich da vor 20 Jahren, 30 Jahren, 20 Jahren, 10 Jahren gemacht haben. Schön gut. Und damals wusste man überhaupt nicht, also wir haben natürlich gehofft, aber man wusste nicht, ob das eine marktreife Technologie wird, ob wir wirklich sustainable Jobs kreieren können in Europa. Das heißt, der Steuerzahler hat willentlich oder unwillentlich volles Risiko und Geld investiert. Und jetzt, und ich weiß, dass das jetzt nicht die Blödheit der Politiker und des ökonomischen Systems alleine ist, aber jetzt, wo es darum ginge, ob diese Firma tatsächlich abhebt oder nicht, leisten wir uns eine Inflation, die deutlichst höher ist als alle anderen europäischen Konkurrenten. Deutlich. Und ich habe ja vorher gesagt, es ist Handarbeit. Wenn ich jetzt hier 10, 15, 20, ich glaube 22 ist die Summe, die Inflation seit Corona, das muss ich irgendwo im Produkt verdienen, sonst ist das einfach keine sustainable, sonst ist das keine Firma, die quasi überleben kann. Und mir ist es unklar, mir ist es ehrlich, einfach wirklich unklar, warum wir Österreicher uns das leisten, warum wir Österreicher so viel schlechter dastehen wie die anderen europäischen Länder. Und das wird immer so abgetan, naja, schauen wir mal und nächstes Jahr wird es besser. Nein, es ist nicht besser geworden, dann ist es jetzt wieder 4%. Und das hat einfach Italien nicht. Und das muss man, der Mathematiker möge mir das verzeihen, aber diese Inflation, das muss man zusammenrechnen. Das summiert sich ab über die Jahre. Da muss etwas unternommen werden, sonst ist diese Investition, das hohe Risiko, das der Steuerzahler damals eingegangen hat, zahlt sich das nicht aus, weil wir gehen müssen, weil wir werden nicht hier Leute kündigen und das dann den Amerikanern überlassen. Nein,
das heißt,
wir sind Unternehmer. Wenn das so weitergeht, müssen wir in ein Land gehen, wo das halt nicht so schlimm wird und schlimm ist.
Und wo ist das für dich? Wo findest du die richtigen Leute? Ist das Deutschland? Ist das Italien? Was oder ist das sogar Osteuropa?
Ja, Osteuropa auch, ist übrigens auch NATO. Das wusste ich übrigens bei der Gründung 2017 schon, dass wir nicht in der NATO sind und nicht in die NATO gehen. Das kann ich jetzt quasi niemandem vorwerfen, das mit der Inflation wusste ich nicht. Aber ja, wir haben eine Tochterfirma in Deutschland, weil das deine Frage beantwortet. Mhm.
Und wo ist die in Deutschland?
In München.
In München, okay. Die zweite?
Die zweite ist sozusagen ein tatsächlicher politischer Wunsch. Also wir haben ein Informationsfreiheitsgesetz in Österreich beschlossen, das jetzt leider sozusagen diesen Cybersecurity-Teil nicht reguliert. Das heißt, wir Österreicher sind auch, und das macht uns jetzt wieder ganz besonders, das einzige Land in Europa, das keine Institutionen hat, die sozusagen unsere Cybersicherheitsinfrastruktur auch zertifizieren kann. Das gibt es in jedem europäischen Mitgliedsland.
Also BSI Österreichs, oder was?
Ja. Ist ja, das BSI-Pendant gibt es in Österreich nicht. Wir sind auch schon säumig. Die Europäische Kommission droht mit Säumniszuschlag. Aber das würde dazu führen, dass Österreich hochqualifizierte Beamte einstellen muss. Da muss es Stellen für Zertifizierungen geben, da muss es Stellen für Cyberattacken Überwachungen und Abwehr geben. Das sind genau diejenigen Leute, die jetzt am Arbeitsmarkt gut Jobs finden. Das ist quasi unter realpolitischen Sichtweisen in Österreich bei diesem Budgetloch, bei dem kolportierten, komplett unmöglich.
Aber wer hat das denn in der Vergangenheit gemacht bei euch?
Im österreichischen Gesetz kommt das Wort BSI vor. Und mir ist gesagt worden, dass unter diesen Bedingungen Österreich der EU gar nicht beitreten durfte, weil man ein unabhängiges Land sein müssen. Also wir Österreicher waren nie ein unabhängiges Land. Wir haben einfach immer getan, was das BSI sagt. Das war aber einfach nicht regelkonform. Okay. Tatsächlich gehen wir auch jetzt zum BSI als Österreicher, aber das BSI darf für uns nicht aktiv werden, weil wir keinen Firmensitz in Deutschland haben. Ja, haben wir dort in München einen gegründet. Also Österreich leistet sich jetzt Schnitzer, die ermöglichen quasi diese... Das, was die Wirtschaft, diesen berühmten Nährboden, den es dann braucht, der wird jetzt nicht aufbereitet. Es wird genau nicht der Strompreis gesenkt, der übrigens in Österreich hauptsächlich durch einen Staatskonzern produziert. Es werden alle Dinge, die in europäischen Ländern völlig selbstverständlich sind, nicht gemacht. Es wird diese Institutionen nicht geschafft. Es ist wie ein mutwilliges Niederreißen dieses fragilen Systems, an dem der Johannes Kofler und ich vor 20 Jahren, und wir haben, du kannst uns glauben, nicht wenig Überstunden gemacht, Tag und Nacht gearbeitet, und jetzt, wo das möglich wäre, jetzt, wo sozusagen die Blumen sprießen würden, ist die Erde ohne Nährstoffe. Und das ist ein unverzeihlicher Fehler. Und ich sage immer, wir hätten in Österreich, der erste voll digitale Computer war Maillüfterl, 5 Tonnen schwer, ist in der Wiener Hauptstraße in Wien gestanden. Wir hätten ganz einfach das Donau Valley dieses Planeten werden können, wenn wir nur ein paar Key-Leuten eine Professur an der Uni gegeben hätten, Professor Zemacek.
Das höre ich immer, wenn ich mit Österreich zu tun habe. Das höre ich im KI-Bereich, wenn ich dem Hochreiter zuhöre. Das höre ich jetzt von dir im Quantenbereich. Das scheint sich durchzuziehen. So.
Ja. Im KI ist das, ich habe das ein bisschen recherchiert und auch mit Leuten gesprochen, der idente Fall, dass Österreich immer noch der Meinung, der VW-Konzern wird in 1000 Jahren noch Türen bei uns bestellen und Türdichtungen. Und es ist unverrückbar, dass der VW-Konzern immer funktionieren wird und Airbus bestellt in Oberösterreich bei der FACC die Tragflächen auch in 5000 Jahren noch. Und so funktioniert einfach Wirtschaft nicht. Marktwirtschaft passt sich einfach einem System an und zurzeit wird einfach nicht angepasst.
Johannes, was ist da los bei euch?
Ich kann dem Rupert natürlich in weiten Teilen nur zustimmen. Rupert, und woran mangelt es? Also machen wir zu wenig Lobbying? Oder?
Es fehlt an Geld, habe ich gehört, in Österreich.
Ja, Geld. Also natürlich. Also wir Europäer leisten uns auch einen Wahnsinn. Also wir haben keinen einheitlichen Finanzmarkt. Das ist komplett Irrsinnigkeit. Wir haben 27 verschiedene GmbH gesehen. Alles, was in den USA komplett undenkbar wäre. Jeder, der mir sagt, er wundert sich so, dass in Europa die Wissenschaft so gut funktioniert, aber dann die Umsetzung nicht. Da denke ich mir immer, man muss ja nur 10 Sekunden auf Wikipedia recherchieren. Das ist ja nicht einmal schwierig. Nein, wir machen die Europäische Kapitalmarktunion, das ist ein Gedanken, der also auch schon 20 Jahre alt ist. Das ist keine neue, jeder weiß, an was es liegt und es wird einfach nicht gemacht.
So, jetzt, Rupert, was brauchst du konkret als allererstes? Was ist die größte Baustelle? Du brauchst ein BSI.
Die allergrößte Baustelle, ich brauche eine normale Inflation, sie darf ruhig übrigens hoch sein. Also ich bin der Letzte, der nicht den Sinn der Sache, aber sie darf nicht exorbitant größer sein über viele Jahre wie die Konkurrenz. Und das Zweite, ja, ich brauche ein BSI. Ich brauche ein Informationssicherheitsgesetz in Österreich, das den Namen auch verdient. Und ja, was die Republik Österreich nicht macht, ist eine strategische Beschaffung. Das ist in anderen Ländern was vollkommen Normales.
Johannes, letzte Frage. Gib ihm noch was Schönes noch zum Ausblick vielleicht.
Also ich mag noch kurz vorher zu dem einhaken, ich bin froh, dass ihr nicht zum Verkauf steht, offenbar, Rupert, und du schon trotz aller Probleme in Österreich bleiben willst, zumindest mit Sitz und Design und so weiter, weil ID Quantique wurde ja von der INQ übernommen heuer für 250 Millionen Dollar. Also wahrscheinlich könntet euch ihr auch, wenn ihr wollt, jetzt schon locker zum Verkauf stellen. Was mich noch interessieren würde, was vielleicht eine neutrale Frage ist. Wie rekrutiert ihr euer Talente? Wie habt ihr euer Wachstum von, weiß ich nicht, 0 auf 85 Leute in 5 Jahren hinbekommen? Ist das rein durch Uni-Absolventen? Aus Wien hat es funktioniert? Habt ihr international Leute rekrutieren müssen? Wie habt ihr das gemacht?
Also ich sage immer, unser Steuerberater sagt, wir sollen woanders hingehen. Unser Anwalt, der das Unternehmensrecht macht, sagt, wir sollen woanders hingehen. Das sind alles keine Gründe, in Wien zu sein. Was in Wien so toll ist, ist das Ökosystem. Das Ökosystem, die Anzahl an Quantenforschern, die es hier an der Universität Wien gibt, an der Technischen Universität Wien gibt, an der JKU und in Innsbruck. Also man muss sich das ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Wir sind da bei der Anzahl an Leuten, die in dem Bereich arbeiten, an der absoluten Weltspitze. Und zwar nicht dividiert durch Einwohner Österreich, sondern nein, wir hätten das gesamte Ökosystem jetzt in der Hand. Und deswegen sind wir da, weil es relativ leicht ist, aus diesem Ökosystem natürlich Leute abzuziehen. Die Fachhochschulen, Applied Sciences, haben jetzt auch schon Lehrgänge, Masterlehrgänge für Quantentechnologie. Das hilft uns auch sehr. Wir helfen da auch mit. Wir entsenden Vortragende, wir helfen mit, Lehrpläne zu entwickeln, einfach weil wir da auch sozusagen Menschen anziehen können. Aber so traurig das ist, aber das ist jetzt auch die Marktwirtschaft, in Österreich stottert der Wirtschaftsmotor massiv. Wir sehen, dass die Industrie abbaut. Die Industrie ist der größte Wirtschaftsfaktor in Österreich, nicht der Tourismus. Das muss man immer ganz laut sagen, weil wenn der Tourismus eine Seilbahn gute will, dann wird das sofort gebaut. Aber wenn die Industrie einmal irgendeine Behörde will, dann sagt man, na, das geht nicht. In Österreich stottert der Wirtschaftsmotor und wir können sehr, sehr gut jetzt gerade am Arbeitsmarkt hochqualifizierte Leute. Es geht nicht mehr nur so um die Quantenphysiker, die haben wir jetzt schon fast zur Genüge. Jetzt geht es ja um Leute, die diese Quantenquellen, die müssen ja auch massenproduktionstauglich werden. Also die müssen auch also ein Material bauen, das sozusagen am freien Markt gut einkaufen kann. Möglichst nicht aus China, sondern nein, wir wollen eine europäische oder müssen auch in unserem Kunden gegenüber eine europäische Supply Chain aufbauen. Wir müssen die Elektronik so bauen, dass wir nicht aufs Ausland angewiesen sind, aufs europäische Ausland angewiesen sind. Wir müssen das zum Teil unter militärischen Sicherheitszertifizierungen auch bauen, weil unsere Kunden das einfach so wollen. Und das finden wir jetzt in Österreich sehr, sehr gut vor. Also wir können am Arbeitsmarkt sehr gut Leute rekrutieren zurzeit. Das wissen wir, dass das sozusagen für die Konkurrenz nicht ganz so einfach ist, weil dort die Wirtschaft viel, viel besser wächst und dort die Wechselbereitschaft nicht so groß ist.
Ich fand das eine super spannende Folge mit dir und ich finde es total interessant, dass sich ein Unternehmer eine Behörde wünscht. Das ist auch eine schöne Headline. Rupert, vielen herzlichen Dank und schöne Grüße nach Wien.
Vielen, vielen Dank. Schöne Grüße aus Wien.
Danke, Rupert. Schöne Grüße aus Linz.